So, es nimmt auf. Wir können ja jetzt schon mal uns warm quatschen.
Ja. So.
So.
Also ja, aber wir können ja auch fast direkt einsteigen.
Könnten wir eigentlich. Wir waren ewig nicht mehr hier, Thomas. Weißt du noch, wann der letzte Podcast, also wann wir den aufgenommen haben?
Kann ich nachgucken, aber kann man ja auf Instagram nachgucken.
Genau, wir haben ja einen Insta-Kanal.
Wo auch immer die Podcasts, also auch eigentlich hauptsächlich die Podcasts, Folgen veröffentlicht werden, angekündigt werden.
Ja.
Workandflow.de ist der Name auf Instagram und da kann man dann immer sehen, montags morgens, sonntags abends wird schon mal angekündigt, dass der, eigentlich sonntags abends meistens, dass montags morgens der Podcast freigeschaltet wird, on air ist.
Ja.
Und da könnte ich jetzt nachgucken, es ist schon einige Wochen her.
Ja.
Aber wir hatten wirklich zu viel zu tun.
Wir hatten irre viel zu tun. Ich würde jetzt gerne noch kurz zum Instagram-Kanal sagen. Ich glaube, es wird ausschließlich auf dem Instagram-Kanal über die Podcasts geworben. Und ich glaube, viel mehr erscheint auf unserem Kanal nicht, oder?
Hin und wieder ein schönes Foto
ja,
und ein Gruß. Okay. Aber das kann man gerne. Also man kann es ja auch beleben, indem man uns einfach mal ein bisschen was schreibt.
Genau, wollte ich nämlich auch gerade genau vorschlagen.
Und wir diskutieren gerne, also Lob, Widerspruch, Ärger, Kritik.
Genau.
Alles darf sein.
Genau. Genau, und ansonsten, wir hatten sehr viel zu tun und haben uns selber kaum gesehen, getroffen. Wir haben, wenn dann mal telefoniert. Du warst im Seminar, ich war im Seminar, es war viel zu tun. Wir haben den Felix mal zu Hause besucht, bei seiner kleinen Familie.
Der, ja, die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, Zwillingsvater geworden ist und jetzt ein bisschen herausgefordert ist, den Alltag zu bewältigen und erstmal in Elternzeit ist, aber natürlich, macht euch keine Sorgen, wiederkommt.
Genau, höchstwahrscheinlich im September.
Ja.
Ja. Genau, und was machen wir mit unserer schönen Zeit? Wir haben uns gerade schon so leicht eingegrooft. Ich wollte dich erstmal fragen, Thomas, wie bist du heute hier?
Ja. Gut, ich sitze auf der Stuhlkante.
Wie immer.
Ich bin auch schon so ein bisschen gehypt, sagt man ja, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Was das Thema angeht, weil das hast du ja in der letzten Zeit mitgekriegt. Ich habe mich aufgeregt und so und habe ein Thema mitgebracht, wo es vielleicht, also wo ich mittlerweile eine sehr klare Position habe, mich schon viel geschimpft habe und so. Und ich habe eine Zuhörerin gefunden und vielleicht, du kannst mir ja widersprechen oder reingrätschen und sagen, ja, Moment mal oder.
Ich bin gespannt, was du jetzt hier gleich lieferst. Also so ein bisschen haben wir uns gerade schon warm gelaufen, aber wenn Herr Zander mal auf Hochtouren ist, dann bin ich mal gespannt, was gleich passiert.
Ja, ich muss dann, also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich nicht nur in diese negative Energie gehe und mich nicht nur beschwere, sondern auch ein paar konstruktive Vorschläge machen werde. Also gegen Ende, also haltet so lange
kurz
durch.
Ja, genau, ja, schön.
Ja, soll ich direkt einsteigen?
Steig mal ein.
Jetzt haben ja vielleicht einige mitgekriegt, die aufmerksam, ach so, Julia, Entschuldigung, du, wie bist du denn hier?
Ach so, wie bin ich? Ich war jetzt auch schon mitten im Thema. Ich bin auch gut hier, guter Dinge. Ich freue mich jetzt auch auf unseren Podcast. Mir fällt gerade auf, Thomas, wir haben heute sehr erfolgreich vermieden, uns um unsere Schreibtischarbeit zu kümmern. Wir haben uns nämlich gerade über Musik und Ähnliches unterhalten und der Schreibtisch liegt noch voll mit Papier, aber wir haben uns jetzt für den Podcast entschieden und haben gesagt, Papier ist geduldig und es stresst mich auch gerade gar nicht.
Ja, wir hatten auch gute Gründe, das ist wichtig.
Ja, genau.
Das
muss eben
auch schon mal so sein.
Eben.
Und jetzt sitzen wir hier beim Podcasten in der lichtdurchfluteten Burg.
Ja.
So ist es. Sonne scheint.
Genau.
Und es ist, die Sonne scheint hier in unsere Burgetage und wir sitzen hier vor unseren Mikros.
Genau, endlich mal wieder. Und genau, jetzt würde ich sagen, springen wir endlich in dein Thema rein.
Ja.
Schieß los.
Ja, die meisten werden es mitgekriegt haben, dass unser Bundespräsident, der Frank-Walter Steinmeier, den ich grundsätzlich sehr schätze, finde ich jetzt, ne? Also ich will jetzt gar nicht meckern, ich finde den eigentlich ganz gut. Und der macht auch schon mal ganz gute Vorschläge oder Interventionen. Der hat aber kürzlich hat so einen Debattenbeitrag gebracht zum Thema Pflichtjahr. Hat angeregt oder hat, nee, er hat noch kein Pflichtjahr angeregt, ein soziales Pflichtjahr für junge Leute. So konnte man das in der Tagesschau lesen. Wenn man nochmal im Wortlaut nach, also auf tagesschau.de lesen oder im Fernsehen schauen. Und wenn man aber nochmal nachliest, dann hat er, glaube ich, nicht gesagt, junge Leute, Pflichtjahr für junge Leute, sondern Pflichtjahr für alle.
Für
oder
alle.
Er hat es zumindest offen gelassen.
Ja.
Und Intention war, hat er auch ausdrücklich gesagt, er möchte eine Debatte anregen.
Mhm.
Und zwar aus der Sorge heraus, dass unsere Gesellschaft sich aufsplittet, zerfasert in unterschiedliche Milieus, Kulturen, die Leute in ihrer Filterblase bleiben und eben so keinen Blick mehr haben für unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebenskonzepte, andere Art zu denken, zu leben. Und das teile ich ja auch absolut.
Ja.
Ich würde jetzt, wenn wir nur auf junge Leute gucken, gar nicht unbedingt teilen, dass die alle in einer Filterblase leben. Das sehe ich, glaube ich, nicht so. Da meine ich auch, dass es da Studien zu gibt, die das belegen, dass es nicht so krass ist, wie man vermuten könnte. Aber die Diagnose, dass unsere Gesellschaft sich natürlich aufspaltet in verschiedene Kulturen und Milieus, die dann im weiteren Verlauf Berufs- und Lebensbiografien nicht mehr so viel miteinander zu tun haben und dass so das Verständnis füreinander nicht mehr da ist. Und das sicherlich auch noch gefördert durch soziale Medien und so, wo dann Hater das Ruder übernehmen im Netz und die Kultur prägen. Das ist natürlich, also das würde ich jetzt auch teilen.
Ja.
So, ne? Und da ist eben sein Vorschlag, da könnte ein soziales Pflichtjahr, das müsste dann aber sinnvollerweise natürlich schon bei jungen Leuten ansetzen, hilfreich sein, um die Gesellschaft demokratiefähiger zu machen. So, finde ich jetzt erstmal einen ehrenwerten Vorschlag und ich finde auch, dass es Räume geben muss, wo man nochmal miteinander was zu tun hat. Weil das ja dann auch oft, wenn die Leute in der Ausbildung sind, im Studium sind, später dann werden oft Familien gegründet und man bewegt sich in viel engeren Kreisen und hat gar nicht mehr so viel mit Menschen zu tun, die anders sind als ich oder also als mein Lebensentwurf. Sondern ich bin dann automatisch natürlich nicht in der Weite, sondern ich verenge natürlich meine Lebenserfahrungen, indem ich mich auf bestimmte Gruppen beziehe. Und ja, das stimmt schon. Allerdings dieser Vorschlag mit dem sozialen Pflichtjahr, ich kann das ja direkt mal spoilern, ich bin da sehr entschieden dagegen. Und die Art und Weise, wie andere dann das aufgegriffen haben, finde ich sogar sehr ärgerlich. Und
was ärgert dich da so?
Also ich hatte dann zu Beginn dieses Diskursanstoßes von Steinmeier hat sich dann sehr schnell Carsten Linnemann gemeldet, Bundesvorstand der CDU und Bundestagsmitabgeordneter. Und dann habe ich halt nochmal und hat das sehr stark vertreten, dass das ein guter Schritt sein könnte. Und ich unterstelle mir jetzt auch keine bösen Absichten, ne, aber jetzt muss ich mal was in eigener Sache sagen. Ich bin ja seit circa 20 Jahren, würde ich sagen, etwas über 20 Jahren im Bereich Freiwilligendienst auch tätig. So. Und das ist, meine komplette Berufsbiografie ist davon geprägt. Ne?
Beschreib mal, was dein Job da ist, wenn du sagst, ich bin da tätig.
Also ich habe so um die 2000er Jahre rum angefangen mit FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr. Bundesfreiwilligendienst kam erst 2011 hinzu, nachdem die Wehrpflicht und damit der Zivildienst abgeschafft wurde. Also ich war mit dem FSJ beschäftigt und in einem Haus, in dem ich lange gearbeitet habe, die Jugendakademie Walberberg, eine sehr gute Bildungseinrichtung für junge Menschen, die auch sich um Chancengleichheit bemüht, ne, und von jungen Menschen, da haben wir im Europäischen Freiwilligendienst, European Volunteer Service hieß es damals, heute heißt es ESC, European Solidarity Corps, ein bisschen martialischer Name,
okay.
nicht zu verwechseln mit European Song Contest, ist die gleiche Abkürzung. Aber also European Solidarity Corps, aber qualitativ ein sehr guter Freiwilligendienst. Mhm. Also da war ich mit internationalen Freiwilligendiensten beschäftigt.
Das heißt also, du warst jetzt, also deine Aufgabe war, die Stellen zu suchen, bei denen Freiwillige ein Jahr arbeiten konnten.
Da, also ja, in einem Projekt, das Europa für alle heißt, Freiwillige, also Plätze bereitzustellen für Freiwillige aus dem Ausland, die hier hinkommen.
Okay.
Und das, da handelte es sich aber um Jugendliche, die sonst nicht die Chance bekämen. Also die keine klassischen Bildungsbürgerkinder, die sowieso die Chance haben, sich zu engagieren, sondern eben welche, die das sonst eher nicht machen würden. Und die dann in Projekten in Deutschland waren. Und eben auch andersrum, ne? Die dann in andere europäische Länder aus dem Köln-Bonner Raum, Rhein-Sieg-Kreis, die Chance bekommen haben, ins Ausland, nach Portugal, nach Irland zu gehen und dort auch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
Genau, und also vielleicht einfach, um das auch für die, die jetzt zuhören, nochmal so ein bisschen anschaulich zu machen. Was passiert da? Was haben die da für Jobs? Vielleicht gibt es ja auch interessierte HörerInnen, die jetzt auch gar nicht genau wissen, was mache ich so nach meiner Schulzeit, nach meinem Abi? Kann man da für Jobs machen?
Ich kann das mal ausweiten. Ne? Also mittlerweile, also dann habe ich 15 Jahre lang im Bereich FSJ und Bundesfreiwilligendienst für die Freiwilligen Sozialen Dienste im Bistum Aachen gearbeitet und bin da auch gerade noch so. Und die beiden Angebote, Bundesfreiwilligendienst und FSJ, da geht es in der Regel um ein oder um ein halbes Jahr freiwilliges Engagement, also freiwilliges bürgerschaftliches Engagement, so würde ich es nennen. Und ich kann mich in einer Einrichtung engagieren der sozialen Arbeit oder der Pflege. Ne? Also das reicht von Krankenhäusern über Frauenhäuser, über die Kinder- und Jugendhilfe, stationär, aber auch offene Jugendarbeit, Pflegeeinrichtung, Altenheime, also alles, was psychosoziale Berufe oder pflegerische, gesundheitsorientierte Berufe zu bieten haben. Da gibt es Stellen, die unterstützend zu den Teams, die dort arbeiten, eingerichtet sind. Also es ist keine Stelle, es ist, das Zauberwort heißt arbeitsmarktneutral. Das heißt, ich bin immer zusätzlich zum Dienstplan, heißt es ganz konkret, also dienstplanneutral eingesetzt, im besten Fall. Vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, was das Problem daran ist. Ja. Aber es werden eben keine Stellen dadurch ersetzt, sondern das ganze Konzept ist freiwilliges Engagement, es ist ein Lerndienst und es wird nicht die Anforderungen an mich gestellt, die an einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin gestellt wird, mit Rechten, mit den Rechten und Pflichten, sondern man bekommt ein Taschengeld oder eine Aufwandsentschädigung, würde ich es nennen, im Moment von, das ist bei unterschiedlichen Trägern unterschiedlich hoch, aber es bewegt sich so um die 400 Euro Aufwandsentschädigung. Das ist, wenn man zu Hause lebt, ganz okay,
ja.
So als Taschengeld.
Ja.
Für Menschen, die eine eigene Wohnung haben und die davon bezahlen müssen, ist es natürlich zu wenig.
Ja.
Aber die Idee ist, man bekommt 0 Euro für diesen Freiwilligendienst und auf die 0 Euro drauf bekommst du Spesenaufwandsentschädigung von 400 Euro. So, damit es nicht bezahlt wird, weil es verändert sofort was.
Ja.
Wenn es bezahlt wird, ist es ja kein freiwilliges, ehrenamtliches Engagement.
Ja.
So. Und ja, und da wirst du eben eingesetzt, integriert in ein Team, gut betreut, muss man sagen, in der Regel. Und da kannst du natürlich Lernerfahrungen machen, die toll sind. Also ich kann das aus der Arbeit, es ist schön, also ich habe das immer als absolut bereichernd empfunden, junge Leute zu treffen und zu begleiten an der Schwelle zwischen Schule und Berufsleben. Die steigen ein, die haben Wünsche, die haben Träume, die haben Vorstellungen, was sie machen wollen mit ihrem Leben. Und dann gehen die in so ein freiwilliges Jahr rein. So. Genau im Grunde der Punkt, an dem Steinmeier ansetzt. Ne? Also da will man ja die Leute mal abgreifen und nochmal denen diese Erfahrung ermöglichen. So, und du kannst dich natürlich erproben in, wie bin ich in Beziehungsarbeit? Ne? Wie, wenn ich in einem Kinderheim zum Beispiel arbeite, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, wie reagieren Kinder auf mich? Ne? Wie, wenn ich die ein Jahr lang betreue, da passiert ja was. Ja, am Anfang muss ich natürlich bei dieser Alltagsbegleitung mit den Kindern erstmal gucken, wo ist überhaupt mein Platz hier im Team. Aber dann baut sich natürlich irgendwann auch eine Beziehung zu den Kindern auf. Ne? Und ich kriege was mit davon.
Genau, ich finde gerade schön den Gedanken, wenn du das so erzählst, ich kann mich da ausprobieren, dass ich da ja nicht bewertet werde, wie quasi sonst in einer Schule, wenn ich ein Praktikum mache, werde ich auch bewertet. Ne? Und wenn ich das freiwillig mache, dann mache ich das ja wertungsfrei erstmal. Und das finde ich sehr schön, also die Vorstellung, ich darf mich ausprobieren, ohne dass ich direkt wieder in ein Bewertungsmuster reinkomme, gefällt mir sehr gut.
Und es gibt auch schon mal, also zum Beispiel in Krankenhäusern, fragt dann die Stationsschwester oder Stationsleitung, was ist denn das Ausbildungsziel? Ne? Und dann kann ich natürlich sagen, es gibt kein Ausbildungsziel. Ne? Also es geht hier um zwei Sachen. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung eines 16, 17, 18, 19-jährigen Menschen in der Regel. Vom Alter her noch ein bisschen weiter geöffnet, aber so in dem Schnitt sind die. Ne? Und es geht um die Persönlichkeitsentwicklung, aber im beruflichen Kontext, also Berufsorientierung. Und ich glaube, ich kann es jetzt gerade statistisch nicht belegen, dass diese Freiwilligendienstangebote erfolgreicher sind, was die Vermittlung in den Job angeht, als zum Beispiel Jugendberufshilfe. Weil jetzt zum Beispiel, also jemand, der mit 18 nach dem Abi oder einem Fachabi oder nach dem Realschulabschluss in ein Kinderheim geht und dort ein Jahr lang in einem Team arbeitet und Kinder und Jugendliche betreut, der kriegt ja einen Zugang dazu. Ne? Das ist ja jetzt mehr als nur ein Reinschnuppern.
Ja.
Und wird sich vielleicht für eine ErzieherInnenausbildung entscheiden oder für ein Studium der sozialen Arbeit oder so. Ne? Oder irgendeinen anderen Beruf in diesem Bereich.
Oder er stellt eben fest, ach, das war eigentlich mal die Idee, die ich hatte und ich merke, gut, dass ich es jetzt nicht machen muss. Kann ja auch passieren, ja.
Und bei mir ist es auch nicht anders gewesen. Ich habe Zivildienst gemacht, sogar noch verlängert um ein halbes Jahr damals, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ne? Und ich habe an einer Förderschule Schwerpunkt geistige, körperliche Entwicklung, habe ich Kinder betreut in Schulklassen, Grundschulklassen.
Ich bleibe noch mal beim Geld hängen. Weißt du noch, was du damals bekommen hast als Zivi?
Ja, das war schon üppig.
Das war schon Geld, nach meinem Empfinden.
Genau, war das.
Das
war ja aber ein Sold. Ne?
Genau.
Und der Unterschied, das hat man auch sehr deutlich gemerkt, es war kein freiwilliges soziales Jahr, sondern es war ein Pflichtdienst.
Ja.
Und dafür habe ich Sold bekommen, logischerweise, und musste aber auch hin und wieder Dinge tun, die freiwillig vielleicht niemand machen würde.
Ja, genau. Ja,
wie zum Beispiel, also mir ging es hervorragend, tolle Förderschule, viele Grüße nach Mönchengladbach, Rhein-Dahlen, Max-Reger-Straße. Also es gab mal eine Sache, wo ein Therapiebad mit Chlor gereinigt werden muss, also was extrem an die Haut ging und Atemnot verursacht hat und so. Und dann wurde gesagt, Zivis müssen das. Ja, das
okay, ist, krass.
Ihr seid ja jetzt hier nicht irgendwie freiwillig und zum Spaß, sondern das Soldaten gehen auch ins Manöver.
Ja.
Los, Jungs, ne? Gasmaske an und hier mit Chlor.
Irgendwie muss es machen.
Ja. Naja, also an so einem Punkt merkte man das dann natürlich. Aber ansonsten hat es natürlich irre Spaß gemacht, bereichert und mich im Leben auch weitergebracht.
Ja.
Eine total wertvolle Zeit.
Ja.
Und das kann ich auch von den Freiwilligen, die ich in den Jahren begleitet habe, sagen, dass die allermeisten für sich, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne gegangen sind.
Ja.
Ne, und viel erfahren haben im Kontakt, in Beziehung zu Menschen. Und das natürlich den Blick auf die Gesellschaft nochmal verändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Abi mache in einem bestimmten Stadtteil, wo es ganz bürgerlich zugeht, und ich dann aber plötzlich mit sozialen Randgruppen arbeite, dann fängt das ja schon da an, in welche Bahn steige ich. Und plötzlich sehen die Leute ganz anders aus, als die sonst früher mal auf meinem Schulweg. Und dann arbeite ich vielleicht in einem Jugendzentrum. Das ist schon nochmal ein ganz anderer Blick. Ne? Und da merken, finde ich zum Beispiel auch Abiturientinnen, dass das nicht überall so ist wie bei ihnen zu Hause und dass vielleicht andere Leute in ihrem Alter nicht dieselben Chancen erhalten haben. Und dass die sich aber auch irgendwie durchs Leben kämpfen und sich an ihre Umwelt anpassen und wie auch immer. Ne? Und da geht, glaube ich, einigen auch schon Licht auf, dass die Gesellschaft sehr viel komplexer ist und für bestimmte Themen kriegst du dann einen Blick.
So. Ja.
Und ich glaube, das ist das, was sich Herr Steinmeier gewünscht hat natürlich. Ne?
Genau, und jetzt frage ich mich, woher kommt dein Ärger? Weil du ja gesagt hast, da ist an einer Stelle Ärger bei dir aufgekommen.
Ja, es gibt so niedere Beweggründe des Ärgers, ne? Also jetzt zum Beispiel der Herr Linnemann, von dem ich gerade sprach, ne? Also sich da so reingehängt hat und ich fand da Äußerungen dazu, wie er sich das vorstellt, fand ich absolut, das zeugt von, ich habe keine Ahnung von dieser ganzen Landschaft, dieser Berufsfelder.
Ja.
So. Mhm. Und jetzt will ich dem nicht Unrecht tun, ich habe nämlich nochmal nachgelesen, was hat der eigentlich gemacht, weil ich dachte, ja, da spricht aber jetzt jemand in erster Reihe, da habe ich in 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema Freiwilligendienste noch nie eine qualifizierte Äußerung zugehört, warum müssen die Leute sich immer in die erste Reihe stellen? Mhm. Und dann denke ich mir halt schon, Herr Linnemann, lieber Carsten, fühl dich gedisst von hier aus, mich ärgert es wirklich, dass Leute, die da wirklich keine Referenz haben, keine Nennenswerte, an so einem Diskurs dann teilzunehmen, sich da immer so aufplustern müssen. Und ich würde mir das mal wünschen, dass mal den Leuten Gehör geschenkt wird, die Ahnung davon haben. Da gibt es nämlich auch ganz viele in Deutschland, die sich mit sowas lange beschäftigt haben und die gar nicht gehört werden.
Und was würden die sagen, wenn man denen jetzt zuhören würde, was würden die sagen?
Ja, es geht darum, diesen ganzen Engagementbereich kulturell noch mal viel mehr zu implementieren in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Also das positiv zu bewerben, den Leuten die Möglichkeiten zu geben und es finanziell auch so solide auszustatten, dass man nicht immer gucken muss, passt das jetzt, sind die Stellen gut besetzt, können wir das leisten? Also ich will mich jetzt nicht zu sehr beklagen, es geht alles, aber der soziale Bereich ist natürlich strukturell im Prinzip immer unterbesetzt. Mhm. Viele sozialen Maßnahmen, auch was Seminare oder Bildungsmaßnahmen angeht, sind immer nur 2/3 gefördert. Den Rest erwirtschaftet irgendwie eine Einrichtung selber. Das kannst du aber nicht in jedem Fall leisten. Mhm. So.
Ja.
Und wenn die Bundesregierung, die also ich spreche jetzt nicht von der aktuellen, aber wenn die jahrzehntelange Bundesregierung, ja, waren ja auch unterschiedliche, aber mit weitestgehend gleicher Parteibesetzung, das hätte gerne mehr in die Gesellschaft tragen wollen, hätten sie die Chance dazu gehabt.
Ja.
So, und das ärgert mich dann, dass so jemand sich dann dahinstellt und ein Pflichtjahr fordert. Das ist für mich so ein grober Klotz. Also das, dieses Instrument ist so, bam, hier habt ihr das, Pflicht, ja. Mhm. So, da würde ich doch vorher mal auf die Idee kommen, mir überhaupt mal anzugucken, wie funktioniert Engagement, was motiviert Leute dazu, wo kommen die passenden Leute an die richtige Stelle, wie ist denn das Matching da überhaupt, ne? Anstatt mit so einem groben Keil da reinzugehen und zu sagen, Pflicht ja für alle und auch jemand, der gar keinen Bock hat und der letzte Hi-Ho-Pi ist, der darf dann da auf Klienten, Patienten, betreute Personen jeder Art losgelassen werden. Mhm. Da sehe ich aber auch, habe ich ein paar Fragezeichen. So, ne?
Ja, weil das natürlich häufig eher Menschen sind, also die Betreuung brauchen, die erstmal in einer schwächeren Position sind. Und wenn ich dann von jemandem betreut werden muss, der eigentlich gar keinen Bock auf diesen Job hat und gar keinen Bock auf mich hat, dann kann das ja letztendlich auf mich als zu betreuende Person eine sehr, sehr üble Auswirkung haben. Also das möchte ich mir gar nicht zu Ende vorstellen.
Ja. Und jetzt, also das hatte mich jetzt einfach geärgert, ne? Genau, eben sowas. Was ist das für ein Bild von den Empfängern von Hilfeleistungen? Ne? Sind das alles nur Hilfsbedürftige? Da kann ja jeder mitarbeiten.
Ja.
So einfach ist es leider nicht.
Genau.
Da braucht man schon qualifizierte Fachkräfte.
Ja.
Und also ich finde, das ist auch eine Missachtung dieser Menschen.
Ja.
Zu sagen, ja, mit hier Oma Erna im Altenheim, die dement ist, dafür, da darf jeder mal ran. So, ne? Da gibt es durchaus Profis, die ja eine solide Ausbildung haben und das machen.
Genau, so. Genau.
Und das andere ist eben auch, es ist immer nur von dieser Seite her gedacht, der Leute, die den Dienst machen. Mhm. Und es darf sich halt nicht jeder mal ausprobieren an Leuten, wo es um was geht.
Ja,
so.
Ja.
Und da hatte ich mich dann halt über die Art und Weise, wie zum Beispiel der Herr Linnemann oder auch Kollegen von ihm darüber gesprochen haben, aufgeregt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, tue ich ihm Unrecht? Ja, der hat eine Stiftung gegründet, zur, kann man ja auch nennen, Lebenslauf zur Förderung benachteiligter Jugendlicher. Mein Verdacht ist aber immer so ein bisschen, dass, also ich weiß, ja, nee, egal. Also
du möchtest es hier nicht weiter erläutern.
Nee, das ist aller Ehren wert, keine Frage. Aber es funktioniert oft so mit Unkenntnis. Und ich kenne sehr viele Leute, die absolut im sozialen Bereich bewandert sind und wissen, wie was funktioniert.
Ja.
Die werden aber sehr häufig nicht gehört.
Ja.
So.
Ja.
Und, oder müssen sich den Mund fusselig reden.
Ja.
Oder arbeiten eben mit sehr wenig Budget. Und das, oder man muss nach zu Beginn jeder Legislaturperiode im Land, im Bund immer wieder bangen, sind meine Projekte noch gefördert, was ist denn jetzt damit los? Und es ist immer prekär.
Ja.
Es ist kein Geschäftsmodell, wo jemand sagt, okay, wir können damit verdienen wir Geld, sodass wir auch Mitarbeitende bezahlen können, sondern also ausreichend bezahlen können, wie man das woanders auch machen würde in der freien Wirtschaft.
Ja.
Also das ist halt der Markt oder der Handelswert von sozialen Berufen. Jetzt kommen wir ein bisschen weit, ne? Jetzt öffnen wir das Feld sehr weit, aber ist total niedrig angesetzt, obwohl dieser Art des Dienstes an der Gesellschaft absolut systemrelevant ist.
Ja, ja.
Und ich meine, über Pflegeberufe müssen wir gar nicht reden hier. Ne? Das,
genau, und ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich dir jetzt so zuhöre, also versuche ich mal so beide Pole nochmal zu benennen. Es gibt einmal, also da hast du auch viel Berufserfahrung sammeln dürfen bei der Begleitung von Bundesfreiwilligendienstler, von FSJlerInnen und kannst da auch ganz klar benennen, wo vielleicht auch Probleme sind, die vielleicht auch unterzubringen und ja, aber auch was die brauchen, um ganz gut dieses Jahr überstehen zu können. Und auf der anderen Seite diese für uns jetzt erstmal nicht gut nachvollziehbare Idee des Pflichtjahres. Ne? Und ich stelle mir so die Frage, was wäre denn eine schöne Zwischenlösung? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht also jetzt nicht nur immer junge Menschen gibt, die Interesse haben an diesem sozialen Engagement und die gerne was Gutes tun wollen, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass auch ältere Menschen, die vielleicht so am Ende ihrer beruflichen Laufbahn sind, die irgendwann ins Rentenalter eintreten, dass die auch gerne noch was Sinnstiftendes tun möchten und dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, da immer einen Zugang zu finden und zu sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, 55 oder 60 oder wie auch immer und ich würde gerne, weil ich noch fit bin, weil ich Bock habe und weil es mich interessiert, würde ich gerne auch sinnstiftende Arbeit machen und ganz besonders auch im sozialen Bereich, also sei es jetzt pflegerisch, sei es wirklich sozialer Bereich im pädagogischen Sinne. Und also wäre es vielleicht nicht eine schöne Idee zu sagen, dass man die Möglichkeiten einfach erweitert, genau. Ne? Zu sagen, alle, die das tun wollen, egal wie alt die sind, die können das tun.
Egal wie alt, ne?
Ja.
Erstmal, also das denke ich nämlich auch, ich weiß nicht genau, der Steinmeier hat, glaube ich, nicht explizit junge Menschen gesagt. Er hat es aber auch nicht nochmal präzisiert danach,
Um
dann irgendwie die Klarheit zu schaffen.
Habe ich auch nicht gehört, ist richtig.
Und die Diskussion ging dann weiter und bezog sich auf junge Menschen. Und ich finde es auch, erstens ist das natürlich auch ein bisschen taktlos im Moment nach über 2 Jahren Corona, wo junge Menschen verzichtet haben auf Sozialkontakt, auf Bildungschancen. Denen jetzt zu sagen, ja Leute, also ihr müsst jetzt aber mal, ihr seid jetzt die, denen wir noch ein Pflichtjahr auf die Schulter legen, finde ich zum jetzigen Zeitpunkt unglücklich zumindest. Und da muss man sehr deutlich sagen, nee, das betrifft ja alle. Und junge Menschen sind statistisch gesehen, also sind überdurchschnittlich engagiert sozial, wenn man auf die auf alle Alters.
Das finde ich interessant, das hast du vorhin schon mal gesagt. Ne? Das scheint im Moment gar nicht so spürbar oder fühlbar zu sein, aber finde ich interessant, dass du es jetzt, oder schön, dass du es auch noch mal benennst. Ja. Ne?
Also liebe Rentner und Rentnerinnen, junge Menschen bis 26 sind überdurchschnittlich engagiert. So schlecht ist die Jugend nicht.
Sehr schön.
Und wenn ihr in Rente geht und denkt, mir fällt gerade noch nicht so viel ein, außer
mich
erstmal erschöpft aufs Sofa zu setzen, dann kann man das ja mal 3 Wochen machen. Aber dann kann ich nur dafür werben, sich zu engagieren und sinnstiftende Tätigkeiten in Angriff zu nehmen.
Und wie könnten die das erfüllend. Tun? Hast du eine Idee? Kannst du eine Empfehlung aussprechen, wie sowas gehen könnte? Weil vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen.
Ja, es gibt entsprechende Stellen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel in meiner Wohn- und ich würde auch sagen Heimatstadt Köln, gibt es Anlaufstellen für Ehrenamt.
Ne? Okay.
Und da kann ich mich, also das kann ich ganz einfach ergoogeln.
Ja.
Ne? Und da kann man sich melden und da gibt es, kann man ein Gespräch führen, wo mit mir geklärt wird, was möchten Sie denn gerne machen? Wohin geht Ihr Interesse? Möchten Sie mit Kindern arbeiten, mit alten Menschen arbeiten, mit behinderten Menschen arbeiten? Also die ganze Palette, ne? Und alles, und ich bringe ja auch vielleicht Berufserfahrungen mit, die hilfreich sein können. Und genau darauf abgestimmt werden mir Vorschläge gemacht, was ich tun könnte und Kontakte ermöglicht. Und dann kann ich mir das mal angucken, dann mal hospitieren, ob mir das gefallen würde, sowas regelmäßig zu machen. Gibt ja auch ganz viele, weiß ich, ich kenne zum Beispiel einen sehr engagierten ehemaligen Deutschlehrer, der Deutschunterricht mit Geflüchteten macht. Ne? Und also es bieten sich so viele Möglichkeiten, was zu tun.
Ja.
Oder sich um eine ukrainische Familie zu kümmern, die vielleicht ein bisschen Starthilfe braucht und mit denen irgendwie zu gucken, wie geht es denn mit Wohnung suchen, sich hier einrichten und so weiter und so weiter.
Ja.
Also da gibt es so viele Möglichkeiten.
Ja, und also ich komme auch noch mal in, ich gucke noch mal auch in die andere Richtung. Jetzt waren wir viel gedanklich unterwegs, so im sozialen und Gesundheitsbereich. Es gibt ja auch noch dieses ökologische Jahr, ne, dass ich auch da glaube, wir könnten oder viele junge Menschen könnten davon profitieren, wenn es ältere Herrschaften gibt, die Lust hätten, sich auch da nochmal zu engagieren und auch einfach Lehrende sein können. Ja, also sei es, keine Ahnung, im Garten- und Landschaftsbau. Also es gibt ja ganz viele Ideen, wo auch quasi Ökonomie nochmal neu gelebt werden kann. Und ich glaube, dass das Wissen der Älteren ist auf jeden Fall sehr von Vorteil. Und da kann man auch nur zu aufrufen, also wenn man jetzt nicht den Draht hat dazu, mit Menschen unbedingt im pflegerischen oder im pädagogischen Sinne zu arbeiten, dass es ja auch noch andere Bereiche und Tätigkeiten gibt.
Ja, und gibt es denn was Schöneres, seine Erfahrung, seine Lebens- und Berufserfahrung und sein Wissen weiterzugeben an junge Leute und dadurch in Kontakt zu kommen mit jüngeren Menschen oder mit Menschen, die vielleicht einen anderen Lebensverlauf, einen anderen Lebensentwurf hatten, haben? Und also gibt es denn was Schöneres? Das ist doch total erfüllend.
Genau.
Das hält mich doch echt richtig im Leben und lebendig.
Ja.
Und das sind tolle Erfahrungen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Freunde von mir haben, haben ein Projekt in Nairobi, in Kenia. Die Kibera Hope Akademie, kann ich jetzt, ist auch wieder ein Werbeblock.
Ja, aber sehr gerne.
Ein super Projekt, ein wirklich sozialpädagogisches Projekt mit Hilfsmaßnahmen. Da werden Kinder in Schule gebracht. Aus Kibera ist ein Slum in Nairobi und dort wird Kindern der Schulbesuch ermöglicht, die sonst vielleicht keine Möglichkeit hätten. Oder es werden sozialpädagogische Projekte aufgezogen über Fußball, über kreative Sachen, Fotografie und so weiter. Das ist das, was ich davon im Moment aktiv mitkriege. Da gibt es einen Verein und der Vorsitzende, der das mit initiiert hat, ist jemand, der einen regulären Beruf hat, der absolut spannend ist vielleicht, aber nicht so sinnstiftend.
Ja, okay.
So für ihn, ich sage jetzt nicht, also der hat einen Job beim Fernsehen und er macht Fernsehen und erlebt das aber, ist jetzt meine Unterstellung, als nicht absolut sinnstiftend. Und ich erlebe, dass zum Beispiel dieser Freund total aufblüht in dieser Aufgabe, dieses Ehrenamt für sich entdeckt hat. Und ich höre ganz oft von Leuten, ja, du opferst da oder du gibst Zeit deines Lebens oder so. Ich würde das gar nicht so nur in diese eine Richtung sehen. Es ist so erfüllend, du kriegst auch so viel zurück. Oder die Tätigkeit, also es geht gar nicht mal so um, da sind jetzt die Empfänger von Ehrenamtlichen oder Hilfeleistungen sind dankbar oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es ist selbst die Tätigkeit, sich gesellschaftlich für eine Sache, von der ich überzeugt bin, zu engagieren, ist so sinnstiftend, dass mich das auch in meinem Leben total bereichert.
Ja, total. Da fallen mir auch jetzt gerade ganz aktuell nochmal die Dachzeltnomaden zu ein, die ja zum Beispiel im Moment sehr viel ehrenamtlich arbeiten oder mit Freiwilligen an der Ahr und da nach wie vor Häuser entkernen. Und wenn man da so ein bisschen reinhört und auch den Kanälen so ein bisschen folgt, dann sieht man, wie glücklich die Menschen sind, die da freiwillig helfen, ja. Die einfach sagen, ich fahre da in meinem Urlaub hin. Die kriegen ja nichts an Geld dafür, aber also die geben sich und ihre Arbeitskraft rein und sagen, ich mache das, weil mir das ganz viel selber gibt im Sinne der Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, etwas Gutes zu tun, etwas Sinnstiftendes zu tun, jemandem zu helfen. Und diese Selbstwirksamkeit ist eigentlich der Lohn, den die davon mitnehmen. Und
die Dachzeltnormalen machen, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Ja,
viele Grüße an Thilo Vogel.
Ja, genau.
Guter Mann. Ja. Guck mal bei seinen Sachen rein. Also der hat auch auf YouTube oder ich weiß gar nicht, wo er, aber den findet man, wenn man ihn googelt.
Genau, und also das ist ja auch eine Art Ehrenamt. Ja, also die Freiwilligen, die da hinfahren, also die pennen, die müssen jetzt nicht in einem Dachzelt schlafen. Also ich mache auch an dieser Stelle Werbung. Ihr dürft auch zu den Dachzeltnomaden fahren, wenn ihr kein eigenes Zelt habt oder keinen Wohnwagen. Vor Ort ist alles da. Ihr könnt da einfach hinfahren. Ihr braucht noch nicht mal Arbeitssachen mitzubringen. Alles ist vor Ort. Und jeder, der Bock hat, auch vielleicht nur für ein Wochenende an die Ahr zu fahren und mitzuhelfen, einfach guckt auf Facebook, auf Instagram. Da könnt ihr den Dachzeltnomaden folgen und Kontakt herstellen und einfach losfahren Richtung Ruperath. Da sitzen die und ja, da kann man auf jeden Fall viel Sinnstiftendes tun.
Ja, jetzt sind hier schon so Namen gefallen. Also es waren einmal die Kibera Hope Academy und die Dachzeltnomaden. Mhm. Und also Sinn und Zweck der Ausführung war jetzt, also es ist natürlich ein Werbeblock, klar, ja. Ne? Mhm. Aber ist eben auch die Menschen, diese Personen, die das dort vorantreiben, ich engagiere mich für andere, aber auch für mich, für mein persönliches Leben, für meinen, ja, weiß ich nicht, es bringt einen selber, also Ehrenamt ist was sehr Beglückendes, kann ich nur sagen.
Ja.
So erlebe ich das jetzt in all den Jahren. Und manchmal ist es auch anstrengend und nervig und so, aber es gibt Momente, wo man den Sinn, den das stiftet, direkt erfährt. So. Und von daher eben dieser Werbeblock. Und wer eben keine Zeit hat, sich zu engagieren, weil er eben beruflich viel zu tun hat, weil er gerade drei Kinder aufzieht oder so, der kann auch spenden an genau solche Organisationen.
Ja, absolut. Und,
oder auch mal punktuell mitarbeiten in einzelnen Projekten. Das finde ich auch, es muss gar nicht so hochschwellig, man muss ja nicht ein komplettes freiwilliges Jahr machen, sondern einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt.
Also könnte man auch ein halbes freiwilliges Jahr machen?
Kann man auch, ja, man kann sogar auch noch weniger zeitlich. Ich würde immer sagen, wenn es darum geht, Beziehungsarbeit zu leisten, also professionelle Beziehungsarbeit, die jetzt in diesem Fall eben erstmal nicht professionell wäre, weil ich bin ja nicht ausgebildet, aber im professionellen Rahmen Beziehungsarbeit zu leisten, zum Beispiel in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, bietet sich das, da ist es schon sehr sinnvoll, ein Jahr zu machen, weil das sind natürlich Kinder, die auch Beziehungsabbrüche kennen und da muss nicht jeder kommen und gehen, sondern das, das ist schon wichtig, eine wichtige Person, also eine Bezugsperson über einen langen Zeitraum zu haben. Längeren Zeitraum als ein halbes Jahr. So, man kann das auch, es geht auch, ja, also hilfreich kann man da immer sein.
Und ich bleibe noch ein bisschen im Werbeblock. Welche Altersgruppen dürfen sich angesprochen fühlen für den Bundesfreiwilligendienst?
Boah, ein bisschen peinlich, dass ich das immer noch nicht, also meine 16 bis 26, ich glaube, du darfst das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet. Kann sein, dass es falsch ist, dass es 25 Jahre sind, aber diese Altersspanne, so.
Sehr gut.
Man kann das aber auch, wenn man das googelt, kann man das, da gibt es ganz einfache Broschüren zu, da kann man sofort nachlesen.
Okay.
Ich kann mir das immer nicht merken, ob es 25 oder 26 ist.
Okay, aber so die Altersspanne um den Dreh, genau.
Und in der Regel sind die Leute 18, 19, 20, würde ich mal sagen. Aber auch schon 16-Jährige können
gut zu wissen.
Damit starten. Da gibt es vielleicht ein paar Einschränkungen, was die rein rechtlich, arbeitsrechtlich dürfen, was die Dienste angeht, wie die Pausenzeiten, weil da gilt ja noch der Jugendschutz.
Ja, und genau. So. Ja.
Da kann man vielleicht nicht alles machen. Aber es ist auch eine Chance. Viele nutzen das auch als Berufseinstieg, zum Beispiel in die Pflege. Kann man auch machen. Ne? Also ich muss nicht nur hohe Ideale und hehre Ziele haben, so, ne? Sondern ich kann auch einfach sagen, ich mache es für mich, ich möchte Zeit überbrücken, weil ich sonst nicht weiß, was ich tun soll, weil meine Eltern mich nerven, wenn ich zu Hause rumsitze. Ich kann aber auch, also die Motivation spielt keine Rolle, das ist nicht das Bewertungskriterium, sondern entscheidend ist, habe ich da Lust drauf, gehe ich da mit Herzblut ran und möchte ich offen sein und Menschen kennenlernen. Und ich kann nur sagen, das ist, also ist jetzt meine Erfahrung, weil ich jetzt mit den Jahrgängen auch gearbeitet habe, die Corona-Erfahrungen gemacht haben in der Schule, also Distanzunterricht, also da stößt sich schon ein Fenster zur Welt auf.
Ja, ne? Total.
Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, also würde ich auch sehr empfehlen, also auch wenn man bisher noch nicht viel Bezug überhaupt zu diesem ganzen Bereich oder zu dem Thema hatte, aber vielleicht auch jetzt noch gar nicht genau weiß, was will ich beruflich mal machen, gerne einfach mal ausprobieren, ja, mal ein bisschen reinschnuppern, mal sich auch informieren, was gibt es da auch für Tätigkeiten, die man ausüben kann. Und ich glaube, dass es einfach auch sehr sinnstiftend und sehr glücklich machen kann, wenn man es einfach mal ausprobiert, ne?
Jetzt können natürlich Leute sagen, ja, ne? Da ist auch, an der Kritik ist auch was dran. Es können sich ja nur Leute leisten, die finanziell die Möglichkeit dazu haben.
Ja.
Also wenn ich jetzt mich und meine Familie gerade immer so über Wasser halte finanziell und dann rund um die Uhr arbeite, zwei Jobs habe, dann kriege ich natürlich Schnappatmung, wenn jemand sagt, mach doch nochmal ein Ehrenamt oder so, ne?
Ja.
Ohne Geld. Das stimmt natürlich.
Ja, absolut.
Und deswegen zum Beispiel, ich finde auch jetzt mit Blick auf das Pflichtjahr wäre es auch unfair, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass es unter Gender-Gesichtspunkten unfair ist, weil viele Frauen die Care-Arbeit leisten, ne? Also statistisch gesehen sehr viel mehr Care-Arbeit leisten, Angehörige pflegen, die Kinder großziehen und so. Und dann, die haben ja ohnehin schon andere Chancen, was den Beruf angeht. Also weniger Chancen, weil sie noch ganz andere Verpflichtungen haben.
Ja.
Und dann noch dieses Pflichtjahr mit einzubauen, was für alle gelten würde, ist wirklich ein sehr grobes Instrument. Oder Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht viel länger kämpfen müssen, um an eine bestimmte Stelle zu kommen beruflich, die am Anfang ihres Berufslebens noch auszubremsen oder so, ne, ist auch nicht gerecht. Also da müsste man nochmal, und da finde ich, haben viele Leute, die das jetzt mal so eingeworfen haben, nicht lange genug drüber nachgedacht.
Ja.
Da muss man mit ein bisschen feinerer Klinge rangehen und operieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dazu braucht es ein wenig Kenntnis der Engagementlandschaft.
Absolut.
Und da gibt es viele Leute, die das können.
Ja.
Und die würde ich gerne mal in dieser Debatte hören jetzt an dieser Stelle.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ist einfach sowas rauszuhauen, Pflichtjahr für alle, ist auch ein bisschen billig, so, ne? Weil wir wissen, dass das niemals durchkommen wird.
Ja.
Also es wird sich nicht so einfach umsetzen lassen. Da gibt es auch politisch im Moment ganz andere Sorgen. Und dann kann ich das ja mal in die Debatte einwerfen. Ich weiß nicht, was ich dann davon habe als Politiker, wenn ich das nochmal einfordere, wen ich dann damit anspreche. Das kann ich mir dann anheften. Aber auch ein Herr Linnemann weiß ja, dass das sowieso also weit weg von der Umsetzung ist.
Ja,
so.
Ja, und ich meine auch in einer Diskussion mitbekommen zu haben, dass man ja auch ein Pflichtjahr, also dass man das irgendwann in seinem Leben geleistet haben sollte. Also das könnte man vielleicht auch hinten dran hängen.
Genau.
Ne? Und auch da, finde ich, können wir auch nicht alle mit gleicher Klinge messen, denn wenn ich mein Leben schon als Altenpflegerin gearbeitet habe, dann ist die Frage, muss ich noch ein soziales Jahr leisten, weil ich bin eh immer schlecht bezahlt worden, unterbezahlt, wahrscheinlich war der Job immer so, dass alles personell unterbesetzt war und am Ende dieser beruflichen Karriere nochmal ein freiwilliges oder ein Pflichtjahr zu machen, halte ich in dem Zusammenhang auch für schräg und falsch. Also es fühlt sich in meinem Bauch nicht richtig an.
Und du hast es ja gerade angesprochen, ne, dass es vielleicht an unterschiedlichen Zeiten des Lebens unterschiedliche Anforderungen gibt. Und da habe ich ein interessantes Kurzinterview gehört von einer Professorin aus Landshut, Barbara Thiessen heißt die. Und die schlägt vor ein Optionsmodell, also die sagt, wir brauchen atmende Lebensläufe, die einem ein bisschen Luft lassen.
Schöner Begriff.
Im Verlauf des Lebens zu sagen, so, jetzt bin ich vielleicht gerade beruflich einigermaßen etabliert, auch nicht mehr so gefordert, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, jetzt habe ich Lust, mich zu engagieren. Ich bin aber auch noch nicht in Rente. Also ich habe ja verschiedene Phasen in meinem Leben.
Genau.
Und da müsste ich ein bisschen Luft haben in meinem atmenden Lebenslauf. Und die schlägt ein Optionsmodell vor. Das ist also, wenn man jetzt sagt, man hat 45 Jahre bis zur Rente, Berufsleben, dass man da so, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber 9 Jahre hat, vielleicht ein Self-Care-Jahr oder kennt man ja auch unter Sabbat-Jahr.
Genau,
ne?
Ja.
Weil sowieso Leute oft so im letzten Drittel ihres Berufslebens sehr erschöpft sind oder Leute in den Burnout fallen. Könnte man sowas auch nochmal als Option zumindest anbieten?
Ja.
Wäre attraktiv. Und das andere wäre, was ist denn mit Care-Jahren, also Familien-Care-Arbeit oder Pflege-Care-Arbeit, Angehörige pflegen? Wie mache ich das denn? Weil das geht oft nicht, also würde ich jetzt auch nicht auf eine bestimmte Altersgruppe, es kann ja immer sein, dass ich einen zu pflegenden Angehörigen, eine Angehörige habe. Und da müsste ich doch ein bisschen Spielraum bekommen.
Ja. Und
das wäre noch eine gute Vorstellung.
Genau. Und auch wenn ich jetzt zu Hause Pflegende bin oder Pflegender, geht es ja meistens über mehrere Jahre. Also auch der Zustand der Pflege, der häuslichen Pflege ist ja nicht nach einem Jahr beendet häufig, sondern es sind ja manchmal sogar, keine Ahnung, 3 oder 5 Jahre, die ich ein Familienmitglied zu Hause pflege. Ja, und das bedeutet für mich ja dann auch, selbst wenn ich nebenbei noch arbeiten gehen kann, dass ich ja sehr gebunden bin an zu Hause und eben nicht, wie viele andere sagen kann, ich fahre in Urlaub und ich mache so mein Ding. Und ich finde, das darf man auch reinrechnen in dieses soziale Engagement, ne? Nämlich, dass ich mich um einen Menschen kümmere. Jetzt bin ich zwar mit dem verwandt, aber ich kümmere mich ja auch einfach.
Ja.
Ja, und das finde ich ist auch sehr ehrenwert, das zu tun. Und ich gebe den halt nicht weg, weil ich vielleicht die räumlichen Möglichkeiten zu Hause habe, dass ich jemanden aufnehme. Und das, finde ich, darf man auch mit in diese ehrenwerte Tätigkeit mit reinnehmen.
Ja. Ja, also ich hätte mir das gewünscht, dass Herr Steinmeier vielleicht statt Pflichtjahr, soziales Pflichtjahr, einen Debattenbeitrag gebracht hätte.
Ja.
Atmende Lebensläufe. Wie können wir das schaffen, uns nicht in so einem Korsett durchs Leben oder in so engen Korridoren durchs Leben zu bewegen, sondern Optionen zu haben innerhalb des Berufslebens, wo ich nochmal nach links und nach rechts gucken kann und auch nochmal mit anderen gesellschaftlichen Milieus in Kontakt kommen,
ja,
wenn das der Wunsch
schön.
Ist. Ja. Und das Ziel steht völlig außer Frage.
Ja.
Ne? Also das ist ja klar, wir brauchen ein neues Miteinander in der Gesellschaft.
Ja.
Das haben wir ja bei Work and Flow, sagen wir es ja auch immer.
Genau.
Wir brauchen ein neues Miteinander und wir müssen, und das setzt aber voraus, dass wir uns kennenlernen und ich andere Lebensentwürfe mal in mein Leben lasse.
Genau. Und also einmal, ich glaube, dass bei vielen sicherlich der Wunsch da wäre, das zu tun. Und das geht häufig ja nur, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, mit der Idee davon, dass ich das mir auch wirtschaftlich leisten kann. Ne? Und deswegen hatte ich ja vorhin auch noch mal nach deiner Bezahlung beim Zivildienst gefragt. Ja, also wenn ich sicher sein könnte, ich kann mir so ein Jahr leisten im Sinne von, ich mache das in meiner beruflichen Laufbahn, ohne dass ich jetzt, keine Ahnung, am Ende meiner Arbeitszeit, dass sich das negativ auf die Rente niederschlägt oder dass ich sehr große finanzielle Einbußen habe, wenn ich so ein Jahr einschiebe, dann muss ich mich dagegen entscheiden. Und es wäre sehr schön, wenn es auch sozial berücksichtigt werden könnte im Sinne der wirtschaftlichen Leistung, der wirtschaftlichen Unterstützung, dass ich mir so ein Jahr leisten kann.
Ja. Und das fängt im Kleinen an. Es wird zwar der Dienst, es gibt dieses Taschengeld oder diese Aufwandsentschädigung, aber die Fahrtkosten zum Beispiel werden nicht übernommen.
Mhm. Ja. Ah ja, da erinnere ich mich, da hattest du dich schon mal sehr drüber aufgeregt.
Zur Einsatzstelle. Und das ist dann vielleicht Das, gut, jetzt gibt es gerade mal das 9-Euro-Ticket, hurra.
Aber ja, nur noch kurze Zeit.
Ja, und aber es scheitert bei vielen Freiwilligen auch schon aus dem ländlichen Bereich von A nach B zu kommen. Ja. Und da sind die Fahrtkosten dann allein schon so hoch. Und die Träger von Freiwilligendiensten liegen da der Bundesregierung auch schon ewig in den Ohren.
Ja.
Aber da passiert eben nichts. Ne? Ja. Und dann sagt jetzt, Entschuldigung, ich hacke jetzt auf diesem armen Mann rum, ne? Dann sagt der Herr Linnemann im Interview halt, ja, aber das hat ja die Annegret Kramp-Karrenbauer schon eingeführt und so. Nein, hat sie nicht. Das hat sie bei Soldatinnen und Soldaten eingeführt. So, ja, dass da Fahrtkosten
übernehmen wollen.
Aber nicht in Freiwilligendiensten. Und das muss man mal genau unterscheiden. Mhm. Das ist, und da denke ich immer, ja, dann bitte, dann, da sollte man dann schon ein bisschen Ahnung haben, von was man da spricht.
Ja, es ist so problematisches Halbwissen, wenn er in seiner Position sagt, dass das ja eigentlich schon auf den Weg gebracht ist und es eigentlich
gar nicht
so ist.
Auf den Weg gebracht, genau. Leider. Ja. Und damit könnten wir mal anfangen, das alles ein bisschen besser auszustatten und Leuten das zu ermöglichen.
Ja.
So, und ich glaube, dass sehr viele Leute absolut motiviert sind, sich zu engagieren.
Ja,
und dass
ich
wir
auch.
Das aber auch noch. Es sind eh schon viele junge Leute, aber wir können das noch steigern.
Ja.
Und es ist eine, ich würde eher von einer, so einer einladenden Kultur für Engagement sprechen, anstatt sich diesen Pflichtdienst zu überlegen.
Ja. Ja, und was wir gar nicht angesprochen haben, und das wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht tun, ist dieser ganze bürokratische Aufwand, der dann dahinter steht. Wer kontrolliert denn, ob jemand jetzt schon dieses Jahr geleistet hat? Und wer organisiert das alles? Wer organisiert denn diese Einsatzstellen? Und wer teilt wen wann zu? Also das wäre ja noch ein Podcast für sich, aber dieses Thema haben wir jetzt bewusst herausgelassen, aber es wäre natürlich ein weiteres Folgeproblem.
Ja, es gibt noch ein Amt dafür, das ehemalige Zivildienstamt, das jetzt BAFZA heißt, Bundesamt für Familie- und zivilgesellschaftliche Aufgaben und so weiter. Ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung.
Mhm.
Und das ist eine Riesenbehörde, aber die ist so groß, dass so
die verwaltet sich selbst.
Ja, ich will da jetzt niemanden, aber da ist es sogar so, ich glaube, da hat noch nicht mal jeder, der da eine wichtige Arbeit leistet, hat da einen eigenen Rechner zur Verfügung. Ne? Also das ist einfach eine Riesenbehörde und auch da kriegt klappt es eben nicht, dass die Ressourcen zur Verfügung haben, um ihren Job zu machen.
Ja,
so.
Ja.
Und da sollte man vorher mal drüber, das finde ich einfach ärgerlich. So, das sind jetzt meine niedrigen Beweggründe. Ich glaube, die anderen Argumente sind deutlich geworden.
Auf jeden Fall.
Warum einfach freiwilliges Engagement eine wunderbare Sache ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und übrigens, also jetzt für alle Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen wollen, Start ist zwar 1. August in der Regel, aber man kann durchaus auch noch später einsteigen. Wer jetzt noch kurz entschlossen denkt, ich möchte gerne was machen, ich habe im nächsten Jahr noch nichts absolut Entscheidendes vor oder vielleicht habe ich doch meinen Studienplatz, meinen Ausbildungsplatz nicht bekommen, kann sich gerne melden. Also wenn man, ich brauche keine großen Fähigkeiten in der Recherche. Ich muss einfach nur FSJ oder Bundesfreiwilligendienst bei Google eingeben oder anderen Suchdiensten. Und ich werde Träger finden in meiner Umgebung, die das anbieten und die sehr viel dafür tun, dass ich da an die richtige Stelle komme.
Sehr schön. Ist das unser Schlusswort, Thomas?
Yes.
Yes.
So.
Ja, ich danke dir. Also ich bin, ich fand es sehr spannend. Es hat mir sehr gut gefallen und ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei einigen HörerInnen auch nochmal so das Kopfkino losgeht und man sich selber vielleicht nochmal die Frage stellen könnte, Mensch, was gibt's in meiner Umgebung? Vielleicht kenne ich ja sogar schon Leute, die auch Ehrenamt und ehrenwerte Arbeit machen und der erste Schritt könnte ja sein, einfach mal Kontakt aufzunehmen, sich das mal anzugucken und denkt in kleinen Schritten. Vielleicht sind ja 2 Stunden pro Woche irgendwo sich zu engagieren und sei es die Blümchen am Kreisel mit einzupflanzen, schon ein erster Schritt in dieses Ehrenamt. Und genau, dafür möchte ich mich jetzt bei dir bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Viel geredet, ne? Aber gut, aber es war jetzt, irgendwie, es musste jetzt mal raus.
Ja, und genau, das ist ja auch dein Thema und ich habe dir sehr gerne zugehört und ich hoffe, unseren HörerInnen ging es auch so.
Damit sagen wir
alles Gute und
bleibt im Flow. Ciao.